Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
In Österreich ist die FPÖ bekanntlich Nummer 1 geworden und Herbert Kickl, der umstrittene Obmann der Freiheitlichen Partei, könnte schon sehr bald zum ersten freiheitlichen Kanzler Österreichs angelobt werden. In Deutschland finden auch bald Bundestagswahlen statt. Und wie schaut es da mit der deutschen Schwesterpartei der FPÖ aus, nämlich mit der AfD, die ja extreme Unterstützung von Elon Musk erhält und zumindest in Umfragen auch ziemlich stark ist? Das ist unter anderem das Thema eines heute etwas ungewöhnlicheren Duells. Einerseits mit dem Anwalt Sascha Flatz, der aus Deutschland kommt. Hallo, das sage ich jetzt extra dazu, weil wir eben über Deutschland reden. Es ist keine Diskriminierung gegen Deutsche, möchte ich gleich feststellen. Und Sebastian Bornena, jetzt sage ich dazu, Österreicher, ja, und hier logischerweise bekannt, aber wir reden ja auch über österreichische Phänomene. Herr Flatz, fangen wir gleich damit an. Dieser Aufstieg der FPÖ wird Sie nicht sonderlich überrascht haben, weil Sie schon lange in Wien leben. Wie schaut denn die Situation in Deutschland aus? Wie stark wird denn da die AfD, die in Teilen als eigentlich noch radikaler gilt als die FPÖ?
Es ist natürlich, die östlichen Landesverbände gelten eben teilweise als radikaler, insbesondere natürlich Thüringen mit Björn Höcke, okay, und Sachsen. Grundsätzlich natürlich, ja, die AfD ist das Produkt der Ampelregierung in Deutschland und das Produkt von Merkel ab 2014 und bisher.
Die Männer- und Flüchtlingskrise.
Genau. Und halt auch das war ja dann zum Schluss, hätte man, glaube ich, da nicht viel Unterschied gemerkt zwischen der grünen Kanzlerin und Merkel, also in allen Bereichen, ja. Und es war halt, Merkel hat halt diesen Grundsatz der CDU eben gebrochen, rechts von uns ist kein Platz für eine andere Partei. Das fällt natürlich der CDU jetzt massiv auf den Kopf.
Aber war das nicht immer die Losung der CSU? Dieses
Richtig.
Rechts von uns darf es keinen
Platz
geben?
Genau, und das hat aber die CDU ja auch immer übernommen. Das hat ja auch bis 2014 ziemlich gut funktioniert. Und dann natürlich ging es ja mit der Euro-Rettung eigentlich, wo das die AfD sich gegründet hat. Und ab 2014 natürlich kam dann der Höhenflug. Und es ist natürlich jetzt zu erwarten, dass sie sicher, weil ich gehe davon aus, dass sie 22 bis 25% erreichen werden, weil natürlich die Unzufriedenheit extrem groß ist und einfach das Schlimme ist halt, was die Leute jetzt wirklich merken, dass die Wirtschaft kaputt geht. Also ich komme aus dem Saarland, da schließen jetzt die Ford-Werke, das war die Europaproduktion für Ford Fiesta, wird da beschlossen. Riesige Werke, und da reden wir ja nicht von, wenn man da jetzt nur die direkten Arbeitsplätze von, weiß ich jetzt nicht, wie viele Hunderte oder Tausende es sind, sondern da reden wir auch von den Zulieferern, von dem Bäcker, der die Brötchen dahin bringt, und das ist alles weg. Und und wenn man natürlich einen Wirtschaftsminister hat, der ein Kinderbuchautor ist und erzählt, naja, die Unternehmen gehen in den Konkurs, die hören nur auf zu produzieren, muss man sich halt auch über so ein Ergebnis nicht wundern. Ne?
Jetzt ist wir haben es schon angesprochen, die AfD in Teilen, also Bernd Höcke ist, glaube ich, man könnte ihn lupenreinen Rechtsextreme nennen, tatsächlich noch einmal eine Eskalationsstufe über der FPÖ. Was würde denn das bedeuten, wenn die wirklich 22 bis 25% in Deutschland, einem 80 Millionen Einwohnerland, erhalten?
Vor allem der drittgrößten Wirtschaft der Welt, das muss man dazu sagen. Also Deutschland ist der Motor und das Herz der Europäischen Union, auch der österreichischen Wirtschaft. Gemeinsam mit Frankreich, aber es ist Deutschland doch noch mal um einiges weiter vorne als Frankreich, was zumindest die Wirtschaftszahlen betrifft. Und es ist vor allem auch die Herz-Lunge-Maschine der österreichischen Wirtschaft. Also da muss man auch ganz klar sagen, wenn die Deutschen da ein Problem bekommen, dann haben wir es schon lang. Und deswegen glaube ich, ist für uns extrem wichtig, was in Deutschland passiert. Es ist auch die AfD mit der FPÖ wahnsinnig stark vernetzt. Also spricht der Herbert Kickl von der Schwesternpartei AfD. Wir erleben, dass die gleichen Personen, die jetzt völlig ungeniert an der Seite der AfD auftreten, wie zum Beispiel Götz Kubitschek, also Menschen, die auch gesichert rechtsextrem sind, das sind neofaschistische Vordenker in Wirklichkeit, sind ja auch die Ideengeber der identitären Bewegung, und es ist dokumentiert.
Martin Sellner ist regelmäßig bei ihnen.
Genau, das ist kein Zufall. Also die Verstrickung im rechtsextremen, neonazistischen Kreis zwischen vor allem der AfD im Osten von Deutschland und der FPÖ in Teilbereichen ist nachgewiesen. Das ist da. Also die arbeiten grenzüberschreitend seit vielen Jahren zusammen. So wie es die FPÖ unter Herbert Kickl ja jetzt auch mit Italien, Ungarn und den USA sogar macht. Also da gibt es eine Vernetzung, eine grenzüberschreitende.
Gut, aber die Meloni ist ein bisschen anders als Bernd Höcke.
Definitiv, aber es gibt ja auch noch Salvini und es gibt noch andere Kräfte innerhalb der italienischen Politik oder der griechischen Politik. Auch dort hast du neonazistische Gruppierungen bis nach Spanien und so weiter. Was wir erleben, ist eine Internationalisierung dieses Rechtsextremismus. Da ist ein totales, globales Erstarken einer Menschenfeindlichkeit, muss man ehrlicherweise sagen, weil wenn man sich die Politik anschaut, zum Beispiel die Einschränkung des Abtreibungsrechts, wie die AfD das möchte, oder die Ankündigung, die Flüge sind schon gebucht, die Massenabschiebungen, die da stattfinden sollen, bis hin zum Gedanken, dass man Menschen, die in Deutschland geboren sind, quasi die Staatsbürgerschaft wieder aberkennen könnte, wenn sie sich nicht irgendeiner ominösen Leitkultur unterwerfen und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen Fantasien, die FPÖ und AfD im Grunde teilen. Und das macht sie so gefährlich.
Sie beobachten ja beide, Sie kennen beide Entitäten. Sehen Sie das ähnlich oder sehen Sie da klare Unterschiede? Oder kann man sagen, die AfD in Westdeutschland ist der FPÖ ähnlich und der Höcke-Flügel ist wieder was anderes?
Genau, also grundsätzlich, also die Staatsbürgerschaft kann man schon aberkennen in Deutschland. Das hat übrigens die SPD, eine sehr, sehr linke Innenministerin, hat das sogar noch erleichtert, also nur so zur Information. Und Sie wissen auch, dass diese...
Wenn man sich ISIS anschließt und so
bitte?
Sachen, oder?
Ja. Und Sie wissen auch, dass diese die Lüge von Korrektiv, dass die jetzt der Kölner Anwalt Höcker hat hier massiv geklagt dagegen und es musste alles widerrufen werden. Das war wirklich eine Lüge, die verbreitet worden ist von Korrektiv. Die Chefin von Korrektiv ist jetzt übrigens zu den Grünen gewandert, da passt sie ganz genau hin. Also da muss man schon sagen, also vieles wird hier auch natürlich viel falsch dargestellt. Grundsätzlich sehe ich das schon so, dass natürlich die westdeutschen Landesverbände eben ähnlich sind wie die FPÖ. Und es ist auch so, dass natürlich die AfD schon, also nur zur Klarstellung, die Vorsitzende ist eine Frau, die lesbisch ist, die mit einer gebürtigen Dame aus Sri Lanka zusammen ist. Also wie weit die jetzt Nazi sein soll.
Ja, gut,
man, Sie wissen schon, wie das, da kann man immer über das lachen. Das ist eigentlich traurig, dass das erleben muss, weil wie gewalttätig die Antifa in Deutschland ist, das wissen Sie vielleicht auch. Ja, da reden wir nicht von irgendwelchen, da reden wir von schwersten Körperverletzungen und so weiter. Das ist eine, wirklich eine kriminelle Vereinigung, meiner Ansicht nach. Ja, und,
die Antifa?
Und die Antifa.
Würden Sie als Kriminelle...
In Deutschland auf jeden Fall. Also wenn die Leute verprügeln, Autoreifen aufstechen, das ist in Deutschland ja keine, gang und gäbe.
Das sind ja keine Organisation.
Ja, das wird ja immer argumentiert. Das wird ja immer... Das ist immer diese Larifari. Das ist eine rechte Verschwörung. Das sind einfach immer diese juristischen Feinheiten, die ich natürlich als Verteidiger auch verwenden würde, wenn ich die verteidigen müsste, was ich nicht mache. Aber dann würde ich es natürlich auch so. Aber natürlich im Endeffekt wissen wir alle, das ist falsch.
Aber Sie haben jetzt gemeint, die Frau Weidel lebt mit ihrer Lebensgefährtin gemeinsam in der Schweiz. Weil sie sonst von der Antifa verprügelt werden würde in Deutschland.
Ja, verprügelt, schau, das legen Sie mir jetzt, aber es ist grundsätzlich.
Nein, ich frage Sie, weil das klang so.
Hätten Sie wahrscheinlich kein schönes Leben. Also, warum sie wirklich dort lebt, ich habe nie mit ihr gesprochen, das weiß ich nicht. Aber natürlich, eine der Erklärungen ist natürlich, dass sie sicher ein Problem hätte. Das hat man am Parteitag in Riesa gesehen, was da los war. Ja. Und also, ich glaube, die hätte da kein schönes Leben. Ja.
Okay, das kann schon sein, weil natürlich ist die Antifa-Szene in Deutschland ein bisschen aggressiver als die.
Ja, aber kein Vergleich zur neonazistischen Szene, die dort Politiker umbringt. Ja? Also wenn es nach dem ging, dürfte kein CDU und kein SPD-Politiker mehr in Deutschland sein, wenn sie Angst haben vor den gewaltbereiten Rechtsextremen. Weil wir haben, glaube ich, vor kurzem gelesen in der Taz, über 500 verurteilte Neonazis, die auf freiem Fuß sind, weil man ihnen nicht habhaft wird. Also,
naja,
und die NSU-Morde, glaube ich, sind auch gut
dokumentiert. Wissen wir schon, aber dann können wir das, man jetzt natürlich müsste man die genauen Statistiken, die habe ich mir jetzt nicht vorbereitet, aber grundsätzlich wissen Sie schon, dass gerade, es wurde ja jetzt zufälligerweise kurz vor der Bundestagswahl wieder verbreitet, dass die rechtsextremen Straftaten angestiegen sind. Die Gewaltdelikte sind massiv gesunken, die rechtsextremen, es waren die Propagandadelikte. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel bringen, wenn heute ein Afghane zum Beispiel hingeht und zeigt einen Hitlergruß, dann wird das als rechtsextreme Straftat eingestuft. Ja, und ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, als Strafverteidiger, die meisten Verbotsdelikte, die ich mittlerweile verteidige, sind keine Österreicher. Okay. Und das hat natürlich seit dem Vorfall in Israel massivst zugenommen. Also nur so viel zum Thema, wie diese Statistiken zustande kommen. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Gut, ich mache Rechtsextremismus schon, aber auch nicht an der Hautfarbe fest.
Nein, also, es gab alte Allianzen schon zwischen Hitler und dem Großmufti von Jerusalem.
Also, das weiß ich schon. Ganz genau. Von dem kommt ja auch, dass die Juden ins Meer treiben.
Eben. Das kommt ja von deswegen geht es ja auch bei der Kritik an Antisemitismus nicht um den Antisemitismus, der von irgendwelchen alten Nazis aus den Kellers herauskommt, sondern gegen Antisemitismus grundsätzlich. Nur der Punkt ist, die Großmuftis und ihre Nachkommen sind jetzt nicht in der Regierungspartei. Die werden jetzt nicht den Kanzler stellen. Das ist der große Unterschied.
Würde dann noch passieren.
Na, hoffentlich nicht. Und da werde ich aber, da bin ich als, entschuldigen Sie, als Linker bin ich der Erste, weil einer von den drei Pfeilen war Antiklerikalismus. Ja? Also ich habe immer schon ein Problem damit gehabt, wenn irgendjemand das, was eine Privatsache sein sollte, nämlich der Glaube, und ich bin auch Katholik, auf einmal zur Staatsräson machen sollte. Und genau das Gleiche ist beim Islamismus. Das kann man aufhalten, das muss man auch aufhalten. Ich halte das für extrem wichtig. Da können wir nachher darüber noch sprechen. Aber mir ist wichtig, dass wir auf keinem Auge blind sind. Und eines ist halt schon eine Realität. Wir leben in Österreich, wo wir 80 Jahre in diesem Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch wahnsinnig viel nicht aufgearbeitet haben. Im Gegensatz übrigens zu den Deutschen. Das ist
der Unterschied zu Westdeutschland.
Das ist der große Unterschied zu Westdeutschland. Ja? Also wir haben in Österreich ganz, ganz viel noch nicht aufgearbeitet, und ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, warum eine Partei wie die FPÖ auch so erstarken kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Erinnerungskultur auch lebendig erhalten.
Warum diese Partei wie die FPÖ erstarkt, das kann ich Ihnen sagen. Das sind die Probleme der Menschen, ja, und das sind die Probleme, wenn Sie, schauen Sie, Was betrifft den normalen, sage ich jetzt mal, Normalverbraucher, normaler Durchschnittsverdiener, den betrifft es, dass er, wenn er aus dem Haus geht, dann abgestochen wird. Ja, den betrifft es, dass er seine Wohnung findet, und den betrifft es, dass er ein Gehalt hat, mit dem er über die Runden kommt. Ja, und genau diese drei Punkte, die werden immer schlechter, und damit hat natürlich massiv die Zuwanderung zu tun, und das ist der Punkt. Und deswegen hat die FPÖ auch so einen Boom derzeit.
Ich komme definitiv auf die FPÖ und den Boom und die Sicherheits- oder Unsicherheitssituation hier zurück. Ich möchte nur kurz trotzdem noch einmal bei Deutschland bleiben, weil was ist denn da der Hintergrund für diesen Aufstieg? Sie haben gesagt, einerseits die Ampelkoalition, gut, das haben wir alle gesehen, wie die gescheitert ist, aber da ist ja das Phänomen, dass eigentlich die AfD im Osten oder in den neuen Bundesländern viel stärker ist als im Westen. Sie sind im Osten nicht eigentlich viel weniger Ausländer
als im Westen. Das ist richtig, aber ich kann Ihnen auch sagen, warum das so ist. Wenn Sie heute durch Städte wie Duisburg, Dortmund, Bottrop fahren, da meinen Sie, sind irgendwo Mogadischu, ja, da sieht es aus. Ja, also das ist, aus Saarland genauso, da sieht es aus. Das kennt man hier in Wien nicht. Ja, das sind einfach Städte, wo die völlig abgestorben sind, wo sie durch die Fußgängerzone gehen. Sie haben halt einen 1-Euro-Shop, sie haben türkische Friseurläden und Dönergeschäfte, sonst gibt es da nichts mehr. Ja. Und das ist einfach genau der Punkt, dass natürlich dieses abschreckende Beispiel von diesen westdeutschen Städten,
dass sie
genau solche Zustände kriegen. Und das ist halt wirklich der Bu. Also das ist wirklich die, gehen Sie mal durch deutsche Städte, gehen Sie mal durch Essen durch. Also ich habe immer wieder, es ist ja mittlerweile so, also ich bin Strafverteidiger, das wissen Sie ja. Ich habe auch die Araber-Clans mittlerweile, die bekriegen sich ja selber in Deutschland. Das hat zur Folge, dass die mittlerweile nach Österreich auswandern. Wir haben die mittlerweile hier. Ich habe Klienten davon, deswegen weiß ich das. Also ich kann da, die kommen alle aus Essen, Berlin. Ja, das ist wirklich, die setzen sich neue Reviere suchen, auch in Österreich, in der Schweiz.
Das sind deutsche Staatsbürger schon, oder was?
Ja, das sind natürlich deutsche Staatsbürger, aber das kann man
immer, schauen Sie, nicht.
Nein, das kann man immer ganz sagen.
Kann man, die können wir gerne abschieben. Aber.
Bitte? Nein, das kann man immer ganz einfach klären, die Frage, wenn fragen Sie ihn einfach selber, als was er sich fühlt. Und ich bin Ihnen garantiert, dass er nicht sagen wird, dass er sich als Deutscher fühlt. Ja, also ganz einfach. Das ist ja immer, wenn man diese Frage, naja, das sind ja deutsche Staatsbürger.
Aber im Sinne von abschieben wird es dann schwer, wenn das deutsche
Staatsbürger. Die kriegen alle Einreiseverbot. Nein, doch. Also Österreich ist da Gott sei Dank sehr, sehr streng, und die kriegen alle. Also es ist egal, ob sie also Österreich ist eines der Länder, die extrem streng sind mit den Abschiebeverboten. Sie kriegen alle Einreisesperre von 10 Jahren meistens, ja, oder 5 Jahren, und das hält auch vor dem Verwaltungsgericht.
Gut, das ist ja auch richtig so. Der absolut. Punkt, den der Herr Flatz da angesprochen hat, dass die Leute natürlich schon aus einer Unsicherheit heraus auch einerseits die AfD wählen. Ich habe früher Neonazi-Reportagen in Ostdeutschland gemacht. Da war eine riesige Ostalgie und gleichzeitig auch quasi niemand anderer, der sich um sie gekümmert hat. Aber in Wien auch, muss man nicht sagen, es ist zu simpel, nur zu sagen, die Leute sind gegen Ausländer oder sowas. Und haben da nicht auch die Parteien wie ÖVP, SPÖ, Grüne und Co. und auch NEOS nicht auch sehr viele Fehler gemacht?
Definitiv. Ich glaube, es sind zwei Faktoren. Auf der einen Seite glaube ich, dass die auf der sicherheitspolitischen Ebene ausgetragenen Themen in Wirklichkeit ihr Fundament im Bereich der ökonomischen und sozialen Sicherheit haben. Ich glaube, dass es immer um das Gleiche geht. Es geht darum, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, ich habe Angst um meine Wohnung, ich habe Angst um die Ausbildung, die Zukunftschancen meiner Kinder und Enkelkinder. Gerade im Osten von Deutschland waren es ja nicht die Ausländer, die die Deindustrialisierung durchgeführt haben, sondern es waren die westdeutschen Konzerne, die auf Shoppingtour in Deutschland im Osten gegangen sind. Und die haben sich die großen Flächen gekauft, aber keine Arbeitsplätze hinterlassen. Also es war ja nicht irgendwie die Türken oder Araber, die im Osten von Deutschland die Wirtschaft kaputt gemacht haben. Das muss man schon dazu sagen. Es waren die Westdeutschen.
Die machen es ja nirgendwo kaputt, die Wirtschaft. Das habe ich ja nie behauptet.
Nein, aber ich meine nur, weil Sie sagen, Sie haben Angst davor, dass die Wirtschaft dann so ausschaut, dass nur noch ein Euroladen und Dönershops und so weiter
gibt. Nein, da ich die Reportagen dort gemacht, weil sie haben Angst vor einem Takeover, dass das genauso übernommen wird. Das meinen Sie,
ja, aber es gab ja ein Takeover. Aber ehrlicherweise muss man sagen, es gab ein Takeover. Man muss ehrlich sagen, es gab einen Ausverkauf. Diese Menschen wurden ihrer Würde beraubt in Ostdeutschland. Ich bin auch momentan sehr viel in Ostdeutschland, weil von dort, wo ich lebe, nach Deutschland, nach den Osten Deutschland, ist es sehr nahe, näher als nach Kärnten zu fahren. Also ich bin viel in Dresden, Chemnitz, Weimar und so weiter und habe viel mit den Menschen dort zu tun. Und das sind, weil du es angesprochen hast, ich erlebe dort nicht den grassierenden Rassismus. Das ist das Spannende bei der ganzen Geschichte. Ich erlebe eine Form von imaginierter Angst, die projiziert wird auf das Feindbild Ausländerinnen und Ausländer, ohne dass es dort tatsächlich Probleme geben würde, jetzt schon mit Ausländerinnen und Ausländern, ohne dass die Menschen dort jetzt wahnsinnig, ich war vor kurzem in Weimar, ich habe dort nicht gesehen, dass dort nur Bratwurst gibt. Ich habe dort eine ganz, ganz blühende Kulturlandschaft erlebt und ich habe vor allem ganz, ganz viele Menschen erlebt, die das Internationale und das Multikulturelle feiern, weil es halt auch eine Kulturstadt ist, weil ich meine, Beethoven und Schiller, die von dort kommen, waren bekanntlich keine Rassisten und auch keine Nationalisten, sondern die sind gerne durch die Welt gefahren und haben uns daran teilhaben lassen. Das war ja auch das Wunder dieser Generation. Aber ich glaube, das, was viele Menschen erleben, ist das Versprechen des sozialen Aufstiegs durch harte Arbeit, das unsere Eltern- und Großelterngeneration auch tatsächlich hatte, ist nicht mehr gewährleistet. Und jetzt gibt es halt Menschen, die auf der einen Seite eine leichte Erzählung anbieten, nämlich es ist der Ausländer. Und auf der anderen Seite hast du diejenigen, die eigentlich für Sicherheit sorgen sollten, das sind die klassischen Sozialpartnerparteien oder eben CDU, SPD, es sind die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, die dieses Versprechen nicht mehr einhalten und die verantwortlich gemacht werden dafür, dass es diese Fehlentwicklungen gibt. Ich warne nur davor, im Hinblick auf das, was wir jetzt aus dem FPÖ-Programm oder FPÖ-ÖVP-Programm erleben und was als erstes jetzt durchsickert, zu glauben, dass irgendwas besser wird, wenn die an die Macht kommen. Das Gegenteil passiert. Ich glaube, das ist das Furchtbare an den Rechtsextremen, dass sie in Wirklichkeit mit einer neoliberalen Politik im Schlepptau daherkommen. Das heißt, am Schluss werden die Armen und diejenigen, die von Abstiegsangst betroffen sind und deswegen die Rechten wählen, diejenigen sein, die die Zeche zahlen werden, weil man bei den Superreichen und denen, denen es eh schon gut genug geht,
nicht zulassen. Jetzt müssen wir den Herrn Flatz langsam auch zurück, weil das waren ziemliche Monologe. Jetzt einerseits sehen Sie das auch so, sehen Sie das völlig konträr. Geht es den Menschen, wenn sie die FPÖ wählen, um die Wirtschaftspolitik oder geht es um das, was Sie vorher angedeutet haben, um dieses Unsicherheitsgefühl, wenn sie raus auf die Straße gehen? Sie haben ja auch immer wieder Fälle vertreten, die ziemlich schlimme Geschichten im Hintergrund hatten. Ein ganz junges Mädchen, das missbraucht wurde von solchen Banden. Wie sehr spielt das eine Rolle?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja, natürlich spielt die Sicherheit eine ganz massive Rolle, ja. Und das habe ich gerade vorhin schon gesagt, also dem durchschnittlichen, weil eben in den Bobo-Bezirken, da kriegen Sie das ja nicht mit, im 7., 8. Bezirk, da funktioniert das ja alles super. Aber gehen Sie mal in den 10. Bezirk, ja. Und wenn Sie dann einfach Ihre Kinder nicht mehr auf die Straße lassen können, weil Sie sonst eben sich irgendwelche Bemerkungen gefallen lassen müssen, ja, dann natürlich wählen Sie die FPÖ. Wie gesagt, ich sage nochmal, das ist ein Sammelsurium, warum die FPÖ gewählt hat. Also, schauen Sie, Sie haben ja jetzt gesehen, Sie haben die Grünen in Deutschland die Macht gelassen und ich glaube, es gab keine, es gibt gibt wirklich nicht viel dümmere Politiker als Habeck und Warburg. Also es tut mir leid, also inkompetenter, das habe ich noch nicht gesehen in meinem ganzen Leben und bin jetzt auch schon ein bisschen älter, habe schon mehrere Politiker gesehen. Also wer dem irgendwie als kompetent bezeichnet, der soll seine Wahrnehmungsstörung behandeln lassen. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und da sehen ja die Leute, was da rauskommt, wenn die regieren. Ja. Und der Punkt ist, nochmal, wie gesagt, also zum Sicherheitsthema, natürlich spielt das, man sieht, okay, die Wirtschaft wird immer schlechter, der Wohnungsmarkt wird ein massives Problem, gucken Sie sich das mal an. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir auch erst überlegt, okay, studiere ich in Wien oder Berlin, damit hat man dann in Berlin die Wohnungen nachgeworfen, da war man froh, wenn man überhaupt einen gekriegt hat. Heute sind 40, 50 Bewerber auf eine Wohnung. Und ja, woher kommt denn das? Das kommt schon davon, dass immer mehr Menschen ins Land kommen. Natürlich gibt es immer weniger Wohnungen. Und der Punkt, und das ist das Zweite, ist natürlich der Sicherheitsaspekt, der ist ganz wesentlich. Ja. Und da sage ich auch, zum Beispiel diesen Fall, und das sage ich schon ganz offen, ja, ich erlebe das immer wieder, wir haben immer öfters diese Fälle, die mich auch wirklich wütend machen. Deswegen habe ich auch diesen einen berühmten Fall übernommen, den ich auch wirklich auch kostenlos vertrete und wirklich viel für die Familie mache, immer wirklich viel spenden. Auch danke allen Spendern, haben wir hier lukrieren können. Da sage ich schon ganz ehrlich, ja, also wenn ich das dann noch sehe, wie dann nachher noch darüber gesprochen wird, und ich kann das auch zitieren aus dem Standard, ja, dass diese Nutte, die jedem Zweiten ihr Loch gibt und so weiter, nach der Straftat, ja, und dann sage ich schon, und das hätte er sich aber bei einer Syrerin und Afghanin nicht getraut. Ganz einfach, warum? Weil da kommt nämlich der Vater, sticht ihn ab, ganz einfach.
Es geht um ein 12-jähriges Kind.
Ja, aber wie gesagt, da kommt dann der Vater, und das ist dann nicht eine Form von Rassismus, ja, dass man sich genau das sucht. Und das erlebe ich immer wieder, dass man sich sehr willensschwache und teilweise auch leicht zurückgebliebene Mädchen sucht für solche Geschichten. Und diese Straftaten hat es vor 10 Jahren nicht gegeben. Und das sind die Probleme, die Menschen interessieren. Und nicht die Superreichen. Was glauben Sie denn, dass die Superreichen, wenn sie dem die Steuern erhöhen, geht da woanders hin, ganz einfach, kriegst gar nichts mehr.
Aber der Fritzl, das funktioniert nicht böse, so. Der Fritzl war auch kein Moslem, ja?
Und der hat sich auch, ich rede da nicht von Moslem.
Nein,
aber deswegen bringen wir jetzt gleich irgendwie so Codewörter, um mich mal wieder als Rassist darzustellen. Ich rede davon von der Zuwanderung, das sind nicht alle, und das wollte ich auch noch sagen. Das sage ich noch was. 90% meiner Klienten sind Migranten. Ja? Das ist einfach so, Strafrecht ist das halt so. Und die wählen ja selber alle die FPÖ mittlerweile, das ist das Lustige.
Also, aber sind gemeint,
weil sie diese Zustände nicht wollen.
Ja? Vor 10 hat es das nicht gegeben. Was mir halt ein bisschen auf die Nerven geht, weil es ist klassische FPÖ-Erzählung quasi, zurück in eine Zeit, die es nie gab. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, deswegen bin ich ein Linker, das Beste liegt noch vor uns. Und wir sollten schauen, dass wir eine bessere Zukunft erschaffen für uns und unsere Nachkommen. Ich bin nicht der Meinung, dass in der Vergangenheit alles besser war. Und deswegen habe ich den Fritzl deswegen gebracht, weil auch vor 10 Jahren gab es schon Menschen, die sich an kleinen Kindern vergriffen haben und sie sogar eingesperrt haben.
Das gibt es immer geben, aber es hat es früher nicht so gegeben wie jetzt. Genau. Und ich sage Ihnen schon, dass es früher was besser war. Ich bin 2001 nach Wien gezogen und da hast du keine Angst gehabt. Da musstest du keine Angst haben, überfallen zu werden. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich Kinder hätte oder meine Freundin, ich würde die nicht in der Nacht um 12 Uhr im 10. Bezirk am Räumerplatz schicken, gell?
Ja, gut, die hätte ich nur vor 10 Jahren auch nicht hingeschickt, glauben Sie mir.
Ja, und ich schicke sowieso niemanden in der Nacht irgendwo hin und schauen kann keine Frau. Aber der Punkt ist der.
Ja, aber machen Sie mal einen Selbstversuch. Ich würde, glaube ich, vielen Grünwählern mal helfen. Nein, Sie, aber viele Grünwähler sollten mal den Selbstversuch machen.
Ja, ich fühle mich halt heimisch. Ja?
Also, schon im 10. Bezirk, in der Nacht um 1. Ja, also genau. Das ist immer leicht, das zu erzählen jetzt.
Na, hallo, schauen Sie mal. Das sind meine Freunde. Aber der Punkt
darauf
ist.
Darauf würde ich jetzt nicht wetten.
Nein, aber jetzt komm mal, ehrlich, ich fühle mich jetzt nicht bedroht, aber das heißt nicht, dass, weil ich persönlich ein spezifisches Sicherheitsempfinden habe, dass ich deswegen jemanden abspreche, der ein anderes hat. Und natürlich, jetzt vermischen sie unterschiedliche Sachen. Das eine ist quasi ein Euroshop und Dönerbude. Ich fühle mich nicht mehr zu Hause versus ich habe Angst, abgestochen zu werden. Das eine muss man ernst nehmen. Das andere nicht böse sein. Die Wirtschaft entwickelt sich angeblich entlang eines freien Marktes. Und wenn der freie Markt so ausschaut, dass die einen rund um die Uhr hackeln, unter Missachtung zum Teil des Arbeitsrechts, aber jedenfalls ihre eigenen Grenzen und deswegen irgendwelche türkischen Bäckereien rund um die Uhr offen haben und so weiter. Und wenn irgendwelche Wettlokale aufgesperrt werden dürfen, dann braucht man sich wundern, dass sich die Wirtschaft so entwickelt. Ich komme aus dem 14. Bezirk in Wien, das ist ein Arbeiterbezirk, ich bin kein Bobo und ich lebe auch jetzt nicht im 8. Bezirk, sondern ich lebe im Waldviertel an der tschechischen Grenze, da leben auch nur die armen Leute. gefreut. Also ich weiß ganz genau.
So waren sie nicht.
Doch. Also wenn Sie sich anschauen, Durchschnittseinkommen im Waldviertel, im Nördlichen, da haben die Tschechen über der Grenze mehr Geld als wir auf der österreichischen Seite. Aber wie auch immer, ich komme aus dem 14. Bezirk und was ich auch erlebt habe im 14. Bezirk ist, das ist ein klassischer Arbeiterbezirk, dass die Hüttelaufer Straße zum Beispiel sich komplett verändert hat. Als ich aufgewachsen bin, gab es dort keine türkischen Läden, keine chinesischen, gab es ein China-Restaurant. Jetzt ist es ausschließlich, du hast dort Wettlokale und du hast dort irgendwelche migrantischen Supermärkte, türkische Supermärkte, bosnische Supermärkte und so weiter.
Ich glaube, das ist aber der Punkt, auf den der Herr Flatz raus wollte.
Ja. Aber der Punkt, aber da muss man, aber das ist genau das,
Veränderung.
Aber das ist genau das, was ich differenzieren möchte. Das eine braucht uns keine Angst machen. Der Bäcker, der türkische Bäcker, ist ein Gewinn für jede Gemeinschaft. Der woher auch immer stammende Messerstecher ist für niemanden eine Bereicherung. Und ich glaube, die beiden Sachen, die Sie jetzt in einen Topf geschmissen haben, wir gehen durch die Innenstädte und dort nur noch 1-Euro-Shops, Dönerläden und so weiter, und gleichzeitig, ich schicke meine Frau nicht mehr raus, das muss man differenzieren. Ich bin sofort bei Ihnen, wenn es darum geht, für mehr Sicherheit zu sorgen. Ja, warum? Das liegt ja nicht an der Wiener Stadtregierung, dass wir zu wenig Polizisten haben. Es kann doch nicht sein, da gab es wunderbare Statistiken, dass in Favoriten, glaube ich, nicht einmal halb so viele Polizisten sind wie in Linz, obwohl da doppelt so viele Leute leben. Also du musst schon dir auch überlegen, warum entsteht Sicherheit? Warum haben wir in Klosterneuburg, da wohnt meine Familie, da habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, da ist Polizei die ganze Zeit. Warum ist überall dort, wo die reichen Leute sind, so viel Polizei? Warum ist dort so viel Licht? Warum ist dort so viel schöne
Infrastruktur? Jetzt kriegt der Herr Flatz die Schlussantwort und dann sind wir schon am Ende.
Kann ich gar nicht zuhören. Das ist ja alles schön aus dem Wunschbuch, das stimmt ja gar nicht. Wissen Sie, warum es lauter Dönerläden dort gibt und türkische Geschäfte, weil kein normaler Mensch mehr hingeht, ganz einfach deswegen, ja, weil nämlich keiner Lust hat, da angepöbelt zu werden, ja, genau das ist der Punkt. Sie tun das, der eine hackelt viel mehr wie der andere, nein, das ist nicht so, sondern es ist so, dass eben normale Geschäfte oder gar nicht mehr hingehen, sich zurückziehen, weil sie einfach, weil das Klientel nicht mehr kommt, weil einfach der Bezirk so abgefuckt ist und dass die, warum sind so viele Polizisten in Klosterneuburg, weil sie natürlich viel weniger zu tun haben, ganz einfach, und im 10. sind sie ständig im Einsatz, deswegen, und außerdem
ist doch ein Planungsfehler, oder?
Was?
Es ist doch ein Planungsfehler.
Naja, es gibt ja einen Schlüssel vom Bundesinnenministerium, dass der verteilt wird. Naja, aber wenn natürlich der Polizist in Klosterneuburg wesentlich weniger zu tun hat, es wird ja auf ganz Österreich gleich verteilt. Und wenn der natürlich weniger zu tun hat, ist er natürlich mehr unterwegs. Und außerdem kann ich Ihnen sagen, ich höre immer am Abend um 8, 9, 10 auf zu arbeiten und ich sehe ständig Blaulicht im 10., weil jeden Tag durch den 10. Bezirk durchfahre. Also von dem her. Aber der Punkt ist, und es liegt schon an der Wiener Stadtregierung und an dem Versagen der Wiener Stadtregierung, dass eben so viele Straftäter im 10. Bezirk sind. Ja, das ist nämlich der Punkt. Und deswegen, je mehr Straftäter sie haben, desto weniger Polizisten sehen sie, weil immer mehr zu tun hat. Ganz einfach. Ja,
das ist der Punkt. Die Wiener Stadtregierung dafür, dass mehr Kriminelle im 10.
Bezirk sind. Das hat schon was damit zu tun. Natürlich, gerade die Wiener Stadtregierung oder die, schauen Sie, gerade die SPÖ, erstens, wo haben sie die höchsten Sozialleistungen in Wien? Naja, warum kommen sie alle hierher? Natürlich ziehen Sozialleistungen
Menschen an. Und das begünstigt Kriminalität, oder wie?
Nee, das begünstigt natürlich den Zuzug von Migranten und natürlich begünstigt das die Kriminalität. Da wollen Sie jetzt die Statistiken bestreiten, dass gerade
Ich kenne Statistik, die mir die Korrelation zwischen höherer Sozialleistung und höherer Kriminalität
zeigt. Gib Ihnen die Statistik.
Das Gegenteil ist der Fall.
Mehr Zuwanderung und mehr Kriminalität, ganz einfach.
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Das ist doch vollkommen klar. Ja, also wissen auch, dass die meisten Delikte im ersten Bezirk keine Gewaltdelikte sind, sondern Vermögensdelikte sind.
Ja, genau.
Also bitte.
Ja, aber ich rede davon,
dass man nicht so, als würden in Wien die Straßen brennen. Also dagegen
verwehre ich mich. Das können Sie aber gerne nur den Opfern erzählen, die abgestochen worden sind. Also ich verwehre mich dagegen, dass ständig alles gut gesprochen wird. Weil Sie vorhin gesagt haben, im Osten gibt es ja keine Probleme. Ja, in Magdeburg hat es, glaube ich, schon ein Problem gegeben mit dem Typen.
Ich habe nicht gesagt, im Osten gibt es kein Problem, sondern weniger Ausländer.
Das habe ich Ihnen in den falschen Mund gelegt.
Gut. Genau.
Gebe ich nämlich zurück, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in Magdeburg hat es ein Problem gegeben. Und wenn diese Straftäter nicht da gewesen wären, dann hätte es diesen Terroranschlag nicht gegeben. Und was mich schon ärgert, und was ich als Anwalt schon mitbekomme, ist, dass, wenn man dann immer nur über diese verletzten Zahlen spricht, sind über die 200 Menschen verletzt, das ist jetzt eh nicht so tragisch, da werden teilweise Menschen zerstört, die einfach ihre Arme nicht mehr bewegen können, die unter in Depressionen fallen. Ja, und dieses Abgestumpfte, das macht mich auch so wütend. Und das ist schon ein Problem. Und sie haben einfach eine ganz andere Gewaltkultur in der migrantischen Szene wie bei uns. Das ist einfach so. Gehen Sie in ein Gefängnis, da haben Sie einfach 80% Migranten. Das ist so. Fertig.
Ja, ich will das differenzieren, weil migrantisch, ich bin auch Doppelstaatsbürger und ich glaube, unter den Chilenen wirst du keine erhöhte Gewaltbereitschaft haben.
Aber ich glaube,
es gibt natürlich Kulturkreise und ich glaube, es geht auch ganz stark darum, und das ist wirklich ein Problem, das wir in Wien auch haben, da bin ich auch nicht blauäugig, wir haben zum Teil wirklich Menschen, die sich in Parallelgesellschaften geflüchtet haben oder dort stecken geblieben sind und auch ihre Kinder in diesem Glauben aufziehen, dass wir immer noch in den 60er Jahren in Ostanatolien sind. Und das ist ein Riesenproblem, dem muss man sich widmen. Und wenn Sie sagen, da gab es Versäumnisse, würde nicht die Stadtregierung verantwortlich machen, aber wenn Sie auch sagen, die Linke hat zu lange das nicht klar adressiert, dann bin ich voll bei Ihnen.
Es wird immer schlimmer. Und das, was jetzt noch dazu kommt, diese extreme Verbreitung von radikal-islamistischen Predigern über TikTok oder Instagram.
Also das
wird ein Riesenproblem. Also
ich will es nicht abdrehen.
Ich will TikTok abdrehen.
Nein, das drehen Sie nicht ab. Da habe ich über 90.000
Follower. Ja, das weiß ich. Ich sage Radikalisierung. Nein, ich finde Ihre Inhalte gut. Ich finde das sehr lehrreich, Ihre Videos. Aber ich finde schon, dass wir uns die Frage stellen müssen. Ich meine, in Albanien ist das gerade passiert, dass TikTok abgedreht wurde. Ich glaube schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie können wir dazu beitragen, dass...
Dazu machen wir dann einmal eine eigene Sendung. Das war ein sehr spannendes Duell.
Jetzt vielleicht Elon Musk, dann wird es alles besser.
Genau, zu dem sind wir jetzt nicht gekommen. Der macht massive Propaganda. Der macht massive Propaganda für die AfD, muss man ganz klar sagen.
So wie der George Soros für die Grünen und die SPD macht und Bill Gates, oder?
Bill Gates weiß ich nicht.
Ja, fragen Sie, wie der im Spiegel gespendet hat.
Das mag sein, aber ich kenne keinen von denen, die so eine Plattform in der Hand haben wie X, um wirklich weltweit Stimmung zu machen.
Die machen es halt klüger und die machen halt verdeckte Spenden. Ne?
Danke, Sebastian Barmena. Danke, Sascha Flatz. Ich glaube, Elon Musk wäre einmal eine eigene Sendung.
Aber da würde ich wirklich gerne drüber sprechen.
Das machen wir einmal gesondert, weil das ist ein Phänomen, das tatsächlich mehr auslöst, als man glaubt. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.